corner.
Gut geklappt, wahrscheinlich mit das beste Stück Musik, was wir je gemacht
Richtig.
Haben.
Das klingt doch sehr französisch, oder? Wir sind ja nämlich wieder im Chateau Lambert.
Ja, Lambert Glamrat Jazz. Mittlerweile ein Vierteljahrhundert machen wir diese Sendung. Wir melden uns heute live aus dem Lothar-Matthäus-Gymnasium in Berlin-Hohenschönhausen. Wir haben ja an einer Podiumsdiskussion teilgenommen zum Thema
Alter
Jazz. Nee, zum Thema Jazz, Chance oder brotlose Kunst mit Gregory Porter, Ralf Siegel und Barbara Salisch. Alle waren sie mit dabei. Und
nur ja, leider kein Publikum.
Nein, weil die gedacht, natürlich, es muss ja ein bisschen authentisch zugehen.
Genau. Wir haben keine Gage gekriegt, aber es ging ein Hut rum.
Ja, wir konnten uns mal präsentieren. Ja. Hatten wir die Chance bekommen. Ja. Das war ganz gut. Im Lab, also in Berlin-Hohenschönhausen, im Lothar-Matthäus-Gymnasium, haben sie in der Aula noch so ein Lab, also ein Podium, wo sie solche Dinge jetzt regelmäßig ausprobieren. Und tatsächlich einige illustre Stargäste, auch von, also von Politiker bis Schlagerstar, alles mit dabei. Da machen wir gerne mit. Ich muss mich entschuldigen. Gleich zu Anfang.
Warum?
Ich habe gesagt, Madeleine Perrot wäre eine französische Sängerin.
Ach so.
Und jetzt, wo wir mit dem französischen Intro angefangen haben, stelle ich das doch gleich mal richtig. Sie ist eine US-amerikanische Sängerin mit einem französischen Namen.
Ah, ja, also was passiert von Zeit zu Zeit?
Das ist, tut mir leid. Ja, noch was zum Opus zu sagen? Nee, das machen wir diesmal nicht. Ne? Wir können nicht immer jedes Mal wieder den Opus featuren.
Ja, aber wir lieben den Opus so sehr.
Muss man sagen. Okay. Was haben wir erlebt? Erzähl doch mal, was ist denn uns passiert?
Ja, ich habe ein richtig geregeltes Beamtenleben. Ich bin immer noch am Probieren hier am Theater in Berlin. Das heißt aufstehen, probieren, Feierabend, bisschen podcasten.
Und wer kommt dafür auf? Der kleine Mann.
Der kleine Mann.
Ich muss hier hart Geld erwirtschaften mit Spotify-Playlists. Und ich mache ja, habe ja alle möglichen Profile da jetzt am Laufen, wo ich halt auch direkt mit irgendwie Software...
Bertram.
Bertram mit so Klaviersoftware da direkt reinladen kann. Ich kann da direkt reinspielen mittlerweile.
Ja.
Und dann halt so Songs wie das, was wir eben ungefähr gemacht haben, gleich auch glatt bügeln. Und das lädt direkt rein in die Cloud und ich habe da auch ein PayPal.
Das ist gut.
Dran angeknüpft und kommt sofort Kohle rein. Und
wollen wir ein Tutorial machen? Ein kleines Neoklassik-Tutorial? Wir schreiben einen Neoklassik-Song zusammen?
Ja. Also,
hast du Lust? Du bist ja an der Quelle.
Ja,
es haben ja viele Leute jetzt diese, ich meine, wir müssen ja nicht um heißen Brei herumreden. Es haben viele Leute jetzt diese Doku gesehen über Spotify und die Ghostwriter. Und da wird ja auch so ein bisschen das Karrieremodell Neoklassik-Pianist einem so ein bisschen näher gebracht.
So ist es.
Genau. Können wir denn da?
Ja, dann fangen wir mal an, oder A-Moll?
Genau, erst die goldene Regel der Neoklassik ist, welche Tasten dürfen nicht benutzt werden?
Die schwarzen dürfen nicht benutzt werden, die weißen sind die guten. Genau, A-Moll ist die präferierte Tonart und immer mit der kleinen Terz anfangen.
Also guck mal, ich habe hier ein A-Moll, in der linken Hand drücke ich das einfach mal.
Ja, ich fände es ja gut, wenn du da eine Oktave Platz lassen würdest, also irgendwie eine Dezime unten oder so.
Kriegst du das hin? Ja, gern mit meinen kleinen Wurstfingerchen, aber so hier.
Ah, herrlich, da geht's doch schon mal gut.
Und jetzt doppel ich aber die Terz oben.
Na, probier's mal. Schon mal nicht schlecht. Ja. Ja, eigentlich geht es runter erstmal zum, immer erstmal zur 7
unten im Bass ja, okay, absteigen. Ganz wichtig, genau. Ja. Also wir haben A-Moll.
Ja.
G-Dur.
Nee, also ich würde es ja so machen.
Ja, okay, zeig doch mal.
Also viel Platz lassen.
Ja.
Zeit,
genau. Ah, okay. Was du jetzt machst, ist nämlich, du spielst so einen A-Moll-Akkord.
Was.
Und jetzt machst du einfach nur links einen Ton anders. Und
ich habe eigentlich C-Dur gespielt.
So, eine Umkehrung von C, das ist aber schon advanced.
Ja, muss man sagen.
Man kann ja auch sowas machen.
Oh, jetzt fallen mir hier meine Mikros um. Warte.
Ja, Arpeggios.
Und ja, aber dann mache ich nur, ich ändere immer nur den Basston, oder?
Ja, das kann auch machen.
Ja, aber mach, komm, du weißt das besser, wie das geht. Zeig uns doch noch mal ein paar Tricks.
Also. Ich finde das so gemein. Ich muss mich da auch erstmal richtig reinnörden, weil das, was ich mache, hat überhaupt nichts
damit zu tun. Hat gar nichts damit zu tun.
Ja. Oh.
Terz immer wichtig. Oben die Terz. Mhm. Ich meine, wenn du oben die Terz hast, kann schon mal nichts anbrennen. Ich mach das gleiche nochmal.
Ja.
Und zack, da ist die Spotify-Playlist. voll.
Oh, das sehe ich schon, ja. Sehr gut.
Ja, also genau, das wird jetzt hochgeladen und dann sagen wir, kommen unten rein.
Ja.
Macht's klick, dann
fließen die Millionen.
In der Kasse. Was meinst du, wie ich mir dieses ganze Equipment hier leisten kann?
Ja, richtig. Ja.
Nee, es waren wirklich schöne Zeiten auf der Peaceful Piano Playlist.
Ja.
Danke nochmal.
Ja, na gut, und jetzt, wie sollst du dir da jemals einen zweiten LA2A leisten?
Ob ich den überhaupt nochmal kriege?
Ja, man weiß es nicht. You know who you are. Peaceful Piano Playlist, um die ging's ja. Das ist ja besonders schön. Ich hoffe, ich will dich jetzt auch nicht von Bus schubsen, den sprichwörtlichen, aber du warst ja auch schon mal in der Peaceful Piano Playlist, oder?
Ja, wie gesagt, es waren ein paar schöne Jahre und tatsächlich war das ja früher eine Playlist mit Namen, die man kannte.
Ja.
Olaf Arnalds.
Lambert.
Nise Fram. Und so dadurch ist die Liste recht groß geworden und später wurden die alle so aussortiert oder es kamen immer mehr andere dazu, von denen man noch nie gehört hatte. Und irgendwann war es so, dass es nur noch besetzt war von Leuten, von denen man noch nie gehört hatte. Und jetzt hat der Bayerische Rundfunk behauptet, rausgefunden zu haben, dass es sich dabei um Geistermusiker, wie sie so schön sagen,
handelt.
Und haben auch jemanden exposed und reisen nach Schweden.
Genau. Also wir beziehen uns die ganze Zeit auf diese BR-Doku, die ihr vielleicht alle gesehen habt. Die heißt
Dirty Little Secrets.
Dirty Little Secrets hat einen fetzigen Namen.
Ja,
genau. Und das war, für mich war das sehr interessant, weil tatsächlich hast du mich vor Jahren schon mal darauf aufmerksam gemacht, dass da in der,
dieser, ja, also innerhalb der Szene, also genau, es ist ehrlich gesagt kein Geheimnis, die tun alle so, als hätten sie jetzt da was wahnsinnig Spannendes rausbekommen.
Ja.
Was irgendwie noch nie jemand irgendwie vorher gewusst hat. Also das ist irgendwie, ehrlich gesagt, hat mich ein befreundeter Journalist, der auch gerade zu diesem Thema recherchiert, darauf aufmerksam gemacht, dass das, was die da behaupten, nämlich da rausbekommen zu haben, wer dieser eine Geistermusiker nämlich ist, der auch sozusagen im direkten Kontakt zu Spotify steht, der wurde schon vor Jahren exposed, ehrlich gesagt. Und die reisen dann halt dann da oben nach Schweden, um den anzutreffen und oh Wunder, er will nicht mit ihnen reden.
Ja.
Und die tun so ein bisschen so, als würden sie eigentlich so einen Kinderschänder da irgendwie wie sagt man?
Ja, genau.
Ja,
Armin, Zugriff.
Ja, und es ist ein sehr spannendes Thema eigentlich. Ich finde es auch gar nicht verwerflich, darüber zu recherchieren, darüber auch zu reden. Da kann man gerne drüber reden. Ich mag nur überhaupt nicht den Ton, mit dem darüber geredet wird. Und die ganze Zeit diese ironischen Kommentare und es, ja, und dann irgendwie, oh, hier, schöne, nice Holzhäuser. Und dann, ja, wir haben übrigens gar kein Großraumbüro. Das haben wir jetzt nur für euch, damit es cooler aussieht, gemacht. Und dann die ganze Zeit kommen solche Kommentare, das ist so die Funkschule. Dadurch wird das Thema, das eigentlich ein ganz spannendes ist, so zum Witz gemacht, finde ich. Und das gefällt mir überhaupt nicht.
Ja, genau. Da können wir uns auch gerne noch mal ein bisschen drüber mokieren, finde ich, dass diese Doku, da müssen wir, glaube ich, so ein bisschen Form und Inhalt trennen. Ich fand die ja, habe auch schon anderes gehört, habe auch schon Leute aus dem Business gehört, die sich darüber mokiert haben. Ich fand die ja von der journalistischen Arbeit irgendwie, fand ich das so ganz gut zusammengestellt. Nochmal so diese Verstrickung mit dem Business und auch so ein paar tendenziöse Interview-Schnipsel aneinander. Ich fand tatsächlich die Form und den Tonfall auch eher abtörend zu gucken, ne? So ein kumpeliger Ton.
Ja, ja.
Genau, so ein bisschen wie so eine Funkreportage, sehr gefühlig.
Genau, das sind also, übrigens wir immer wieder. Wir sind übrigens hier, die Namen und so, muss auch immer genannt werden. So, wer sind eigentlich wir?
Ja.
Wobei, ich meine,
ist gewollt, als ob, volksnah.
Und als ob es wichtig wäre, so, sag doch, was du zu sagen hast und worum es geht. So.
Ja.
Also, ich meine, diese Eitelkeit, die gehört ja wohl immer noch uns Künstlern, oder?
Ja, das ist so ein bisschen genau. Das hat mir auch nicht so gut gefallen. Es müssen ja auch nicht alle immer wie beim Deutschlandfunk reden, aber das fand ich auch, ja, es war so gewollt, zielgruppenorientiert, ne? Aber interessant, in der ersten Folge, da ist es mir besonders aufgefallen, die Musikeinsätze. Da hatte wirklich jemand ganz pfiffige Musikauswahl getroffen. Nämlich immer, wenn das Musikbusiness thematisiert wird, dann hört man immer entweder Nino Rota, die Musik von Der Pate.
Das ist ja sehr, sehr tendenziös.
Genau. Oder wahlweise In der Halle des Bergkönigs aus der Peer Gynt Suite. Das ist ja die Szene, wenn Peer Gynt dann in die Unterwelt zum Bergkönig, zu den Zwergen geht. Und auch die Melodie, die Peter Lorre im Film M, eine Stadt sucht einen Mörder, vor sich hin pfeift. Da spielt Peter Lorre einen Kinderschänder im Berlin der 30er Jahre und wird dann von einer Horde Gangster von der Unterwelt gefasst, weil die Polizei es nicht schafft, den Mörderding festzustellen.
Ja.
Und dann gibt es ja diese Tafelrunde.
Ja.
Der Musikschaffenden, die dann so über Klicks diskutieren, da hört man dann im Hintergrund das Lacrimosa aus dem Mozart-Requiem. Das ist die Musik, müsst ihr mal drauf achten, auch viel in Filmen, die immer eingesetzt wird, wenn es besonders tragisch sein soll. Und wem Karl Orffs Carmina Burana zu pompös ist.
Ja, und was bringen denn all diese Stücke zum Ausdruck? Also was ist denn sozusagen das Gefühl, was damit transportiert werden soll? Warum wurde die Musik gewählt in dieser Dokumentation?
Naja, das ist so ein emotionaler Kommentar, und wenn man quasi die Stücke kennt und die Verbindung, kann man da natürlich noch größere Haken schlagen. Zum Beispiel halt die Musik des Mafia-Paten.
Ja, genau. Genau, das ist das auch, was ich meine, ne? Dass die fahren dann nach Schweden und hier, oh, schon über alle Holzhäuschen, und dann überraschen sie diesen Geistermusiker und wollen mit ihm reden. Er will natürlich nicht, oh, daran merkt man natürlich kriminelle Machenschaften und so. Kannst ja auch so sehen, ja, also der hat natürlich irgendwie so ein bisschen dieses kapitalistische System gehackt, und natürlich hat er keinen Bock, sich dafür jetzt zu rechtfertigen, weil es dann auch, natürlich wirft das auch irgendwie ethische Fragen auf, so, aber ja, wo kriegt man ihn eigentlich dran? Also ich meine, erinnerst du dich an diese Fernsehwerbung für Timelife Music? Also da wurden ja auch quasi absurde Compilations früher über Teleshopping verkauft und so. Da hat ja auch niemand gesagt, oh, das ist doch irgendwie komplett marktverzerrend und so. Da haben auch findige Leute, die halt irgendwie das System verstanden haben und irgendwie Kanäle so ein bisschen für sich nutzen konnten, überlegt, so machen wir jetzt halt mit Musik, die wir halt einfach als Qualität labeln, so, auf den richtigen Kanälen, machen wir mit Musik halt jetzt unsere Penunzen. Ich weiß immer nicht genau. Ich find's natürlich auch schade, dass jetzt mittlerweile meine Musik auf der Peaceful Piano Playlist keine Präsenz mehr findet, aber das hat wirklich keine künstlerischen Gründe, sondern einfach monetäre. So, das war einfach eine schöne Sache. So, aber ich weiß nicht so richtig, wo kriegt man denn diese Geistermusiker jetzt ran, also die das System hacken?
Ja, also gut, das ist vielleicht mal ganz interessant, weil ich glaube, da haben wir tatsächlich so, finden wir sicher in Punkten auch einen Konsens, haben wir vielleicht auch mal unterschiedliche Meinungen, also Lambert Klammerer kontrovers. Also ich finde, man muss das mal, wenn man das Pferd mal so ein bisschen von hinten aufzäumt, auch was du sagst mit Compilations und so. Die Musikindustrie und die Major-Label waren eigentlich seit jeher vor allen Dingen auf Profit aus und nicht irgendwie auf künstlerische Diversität oder Schöpfungshöhe, nur das feinst kuratierte.
Yeah.
Sondern wenn ein Label irgendwo einen Act sieht und wittert, oh, das ist zeitgeistig, da kann Geld verdient werden, dann wird da alles in Bewegung gesetzt, um irgendwie diese Musik auf den Markt zu pressen. Und das war immer schon so. Und das ist auch möglich. Man kann sich sicherlich eine stabile Fanbase, eine treue Fanbase, die kann man sich nicht kaufen. Aber was ich mir kaufen kann, ist, ich bringe einen Act raus, der hat eine Single, und ich platziere die, wo ich nur kann. In Fernsehwerbung, im Radio, in den Printmedien. Ich schalte Anzeigen, das ist möglich, oder? Das haben wir auch schon, also das
natürlich, ja, ja.
Ja, ja. Also genau, dass da kommerzielle Interessen vorherrschen, sollte keinen wundern. Und jetzt da mit so einer infantilen Naivität ranzugehen und zu sagen, ach, die wollen ja gar nicht nur das Beste für uns, ist natürlich ultra naiv.
Das sind ja nicht nur für die Künstler, sondern auch für die Verbraucher. Also wenn Spotify jetzt sagt, nee, wir hier arbeiten die ganze Zeit Musikexperten daran, nur die besten Playlists für unsere Kunden zusammenzustellen, dann geht es denen natürlich auch nur darum, halt möglichst viel zu generieren. Da kannst du sie so ein bisschen dran kriegen, ne? Dass du sagst, aha, okay, es geht aber offensichtlich da ja gar nicht darum, irgendwelche Künstler sozusagen zu supporten, die es wirklich gibt, so, also die wirklich halt quasi davon leben wollen und wirklich Touren und irgendwie Platten machen, so, sondern euch ist es eigentlich egal, so, wenn es halt am Ende Geistermusiker sind oder irgendwelche Eumel aus Bielefeld, die den ganzen Tag nur quasi an einem Plugin rumdoktern, da macht ihr keinen Unterschied, so.
Ja.
Und ist es dann wirklich so hohe Qualität und hochkuratiert, wie ihr immer sagt in euren Playlisten, oder kann man das in Frage stellen, ne? Gut, aber was erwartest du? Ich meine Spotify, so, das ist ein Großkonzern, erwartest du von denen Ehrlichkeit?
Genau, das ist nämlich jetzt das Interessante. Wie gesagt, zu dem hochgeschätzten Kollegen aus Bielefeld, da habe ich, glaube ich, auch ein deutlich gnädigeres Urteil als du. Können wir auch diskutieren, aber ich glaube, genau der Hauptpunkt.
Ich habe auch ein gnädiges, ich finde den voll in Ordnung.
Nee, aber lass uns mal dranbleiben. An der Sache, weil ich finde, es ist so ein bisschen vorne rum, hinten rum, und was Spotify ja macht, ist zu sagen, hier Spotify for Artists und hier, und ihr könnt uns die Musik pitchen und wir sind so gut für euch. Also eine Plattform, die angetreten ist, quasi die Musikwirtschaft zu revolutionieren mit, guck mal, hier könnt ihr durch Stream Geld verdienen und das ist total fair und wir kuratieren euch. Sowas den Acts gegenüber zu kommunizieren und dann hintenrum quasi bei einer Playlist, die besonders erfolgreich ist, irgendwelche Sonderdeals mit bestimmten Produzenten, Komponisten zu machen, um dann hintenrum doch wieder noch eine extra Mark zu machen, finde ich tatsächlich, zumindest nennen wir es mal, unappetitlich.
Genau.
Weil es auch quasi diesen, so fair enough, es gibt diese, im Falle von Peaceful Piano, diese Neoklassikmusik, also so diese leichte Klaviermusik, die viele Fans hat. Und was jetzt passiert ist, da, wie sagt man, da kannibalisiert sich so eine Szene selber oder eine Musik. Nicht zu Unrecht haben wir auch schon in unserer Neoklassik-Folge gehabt. Das ist ja auch nicht alles nur Pling-Pling, sondern es sind teilweise wirklich tolle Künstler mit einer eigenen Ästhetik und spannende Musik. Und jetzt zu sagen, wir nehmen diese Playlist, die übrigens von Spotify kuratiert ist. Ne?
Also mittlerweile ist eine, schon, also war nicht immer so.
War nicht immer so, ist aber jetzt eine offizielle Spotify-Playlist. Wir nehmen diese Playlist und featuren da jetzt nicht mehr die Künstler aus dieser Szene, jetzt meinetwegen auch dich und andere, sondern machen selber Inhalte dafür, finde ich so ein bisschen, ja, unappetitlich, auch einfach schade drum, dass man so agiert. Es ist ja eigentlich auch irgendwie so ganz schön in so einer Musikwirtschaft, wenn man sagt, man trennt so ein bisschen die Bereiche. Also da gibt's ja ähnliche Diskussionen im Booking, dann Folge 3 geht ja um Eventim und so. Wenn man sagt, wir trennen mal so ein bisschen die Bereiche, so Stichwort Kartellamt.
Ja.
Und wenn jetzt quasi jemand eine Plattform bietet und gleichzeitig noch die Inhalte schafft, die dann wieder auf Kosten der Leute, die diese Inhalte ursprünglich geschaffen haben, geht und rausdrängt aus diesem System, würde ich sagen, das ist, na, muss das sein.
Nee, das Schöne ist es nicht.
Nee,
das würde ich absolut auch, da will ich jetzt auch nicht widersprechen.
Nee, genau.
Das ist wirklich nicht schön, aber es ist genau, wenn du jetzt quasi jetzt diesen Herrn da in seinem schwedischen Holzhäuschen dafür dran kriegen willst, was er da eigentlich Schlimmes macht, nämlich halt unter verschiedenen Namen Musik veröffentlichen und vielleicht ja auch noch einen Spezialdeal mit Spotify zu haben, so dass quasi die halt an Masterrechten irgendwie noch aufs einsparen können.
Ja.
Darauf hat die Doku überhaupt gar keinen Bezug genommen, wahrscheinlich, weil sie die Verträge nicht kennen, deswegen dürfen sie es nicht sagen, aber das mutmaße ich jetzt einfach mal, dass es daher eigentlich, dass da auch Geld generiert wird, nicht einfach quasi nicht dadurch, dass man es letztlich nicht ausgibt, ne, weil Spotify muss halt Masterrechte abtreten an die Labels und wenn sie da sparen können mit direkten Deals, sparen sie halt einfach
Geld. Genau, sie sparen Geld.
Ja. Das ist so ein bisschen die Vermutung, die im Raum liegt, aber dadurch, dass es keiner diese Verträge kennt, weiß es halt auch nicht so genau. Wie sinnvoll ist es dann, diesem Herrn oder es kann ja auch eine Dame gewesen sein, im Holzhäuschen ausfindig zu machen und zu tun, als wäre das der Schwerverbrecher?
Absolut, und das ist halt nicht weit gedacht, auch wenn wir jetzt irgendwie, wenn wir jetzt quasi so Kapitalismuskritik betreiben, dann prangern wir ja auch nicht den einzelnen Funktionär an oder den einzelnen Arbeitnehmer oder sowas, sondern da stinkt auch der Fisch vom Kopf. Es geht jetzt nicht darum, diese Einzelperson da an Pranger zu stellen. Der spielt das Spiel mehr oder weniger mit. Und was wissen wir über den? Und so, der freut sich, dass er dann einen guten Gig bekommen hat. So. Und jetzt mal ehrlich, ich weiß, es gibt Leute, die haben ein ganz strenges Kunstverständnis. Aber die meisten Leute, die ihr Geld mit Musik verdienen, die machen mit ihrer Musik und Musik in Kontexten Zeug, was jetzt fernab von diesem Idealbild des darbenden Künstlers ist, der nur sich selber dient und seiner eigenen Musik. Also, und weil das ist einfach ein Ammenmärchen. Man kann jedem irgendwie einen Sync-Deal unter die Nase halten oder auch einen guten Gig, vielleicht eine Gala, ein gebrandetes Festival. Wo fängt das an? Wo hört das auf? Ein Co-Writing, einen merkwürdigen Vertrag oder so. Weil wir alle irgendwie natürlich versuchen, in diesem System zu überleben, oder was heißt, das klingt jetzt so theatralisch, aber wir versuchen irgendwie ein gutes Leben zu führen mit der Musik und da hat natürlich auch jeder seinen eigenen moralischen Kompass. Und wenn jetzt jemand sagt, nein, ich möchte nur meine Platten selber auf CD brennen und bei meinen Konzerten verkaufen und damit auf Tour gehen, ist das auch okay. Aber die meisten Leute, die Musik machen werden oder die das geschafft haben, von Musik zu leben oder das versuchen werden, irgendwo auf dem Weg mal in Situationen kommen, wo sie das Gefühl haben, sie verkaufen in Anführungszeichen sich.
So. Genau. In dem Fall ist es, glaube ich, gar nicht so leicht für denjenigen, der sowas angeboten bekommt, zu durchsteigen. Also das Angebot ist ja erstmal, kannst du bitte Musik schreiben, die wir unter irgendwie einen bestimmten Künstlernamen veröffentlichen oder du? Das ist ja erstmal alles. So. Und dann, was dann dahinter stattfindet, so irgendwelche Playlist-Deals oder so, das kann ja sein, dass der das selber gar nicht weiß, sondern einfach nur ein Geld dafür bekommt, dass er selber Musik schreibt in einem bestimmten Stil. und veröffentlicht. So. Das ist ja erstmal, wenn du so ein Angebot bekommst, hier kriegst du Geld dafür, dass du deine eigene Musik schreibst, die du vielleicht ja auch noch vielleicht sogar ganz gut findest oder so, da musst du erstmal dahinter kommen, dazu zu sagen, okay, das ist bestimmt eine ganz schlimme Sache.
So. Das ist total verkürzt und total infantil, jetzt zu sagen, lynch das Schwein, dann ist der Spuk vorbei. Das ist ja Quatsch. Das ist dieses System, Spotify und dieser Konzern macht das so. Wie gesagt, ich sag mal, die so ein bisschen älteren Hasen sind nicht so wahnsinnig geschockt, weil Musikwirtschaft schon immer so funktioniert hat.
Ja.
Ne? Also es ist nichts Neues. Es ist natürlich trotzdem schade, dass das so ist.
Ja, und die Player haben sich so ein bisschen verschoben. Ne? Genau. Das ist jetzt nicht, sind's nicht die Major, sondern jetzt halt noch so Streaming-Service-Anbieter, genau. Also die halt dann halt einfach da auf ganz großer Ebene mitmachen. Das ist ärgert wahrscheinlich die großen Labels auch so, ja, ne? Dass sie auf einmal nicht mehr diejenigen, die Bösen sein dürfen, so, sondern auch irgendwie sich aufregen. Wahrscheinlich, na gut, die haben Verträge untereinander, so, genau. Aber wahrscheinlich wird sich mittlerweile auch ein Major-Label irgendwie ein bisschen darüber ärgern, dass Spotify eine Gatekeeper-Funktion hat, die sie selber nicht mehr haben.
Genau, das ist auch was auch in der Doku gesagt wird, was ich auch unterschreiben würde, dass das so ein bisschen unappetitlich und undurchsichtig ist. Das laut dieser Dokumentation ist auch schon länger bekannt. So, ne, ist jetzt auch nichts, also ist nichts Neues. Nö. Aber dass Spotify, dass die Teilhaber, sagt man das so in der Wirtschaft oder so, die Anteilhaber am Spotify-Konzern wohl die großen Major-Firmen sind. Das heißt, die verdienen dann nochmal extra. Und wenn man da historisch mal so ein bisschen reingeht, das hatten wir nämlich schon mal vor ein paar Folgen, wir haben ja wirklich so die goldene Zeit der Musikwirtschaft gehabt, ne, wo die Stars, die es geschafft haben, dann bei Wetten, dass aufzutreten, die haben dann am nächsten Tag Gold gemacht.
Ja.
Und da gab es Superstars. Und dann sind wir im Prinzip so ein bisschen, auch als wir anfingen, professionell Musik zu machen, war der Drops eigentlich schon gelutscht, oder? Es war doch eigentlich für uns klar, man verdient eh nichts mit Plattenverkauf.
Na genau, das war, als es losging mit so jetzt nach dem Studio oder während des Studiums, war bei mir schon so, wo man irgendwie so ein bisschen reingeluschert hat in das Musikbusiness.
Wir sprechen über die Nuller.
Über die Nuller, da war irgendwie eigentlich die Stimmung, vergiss es.
War hier, im Keller.
Ja, es ist wirklich, du kannst hier nichts verdienen, also vor allem nicht mit Plattenverkäufen und so, ne? Ja. Also es war so Live-Geschäft, war stabil so, aber du kannst jetzt nicht darauf bauen, dass du irgendwie mit irgendwas hier verdienst und auch dann dieses Download-System, ne, irgendwie iTunes und so, das war, hat alles nicht funktioniert und so.
Genau.
Und es wurde illegal runtergeladen, noch und nöcher, und es gab wirklich ganz dunkle Prognosen, was das Musikgeschäft angeht. So, also ich glaube, ich habe es auch schon mal gesagt, Warner war auch kurz vor der Pleite, hätte nicht die Chili Peppers Stadium Arcadium rausgebracht. So,
ja. Genau. Und so ist es ein bisschen, und wer ja auch in der Doku vorkommt, ist dieser Herr Tim Renner, der einen Motor gegründet hat später, glaube ich. Der hat ja dieses Buch geschrieben, Kinder, der Tod ist gar nicht so schlimm, auch aus den Nullern, das ich auch damals gelesen habe, wo es ja auch darum geht, wie so die Musikwirtschaft der 90er Jahre sich im Prinzip vor allen Dingen am Leben gehalten hat mit Bravo-Hit-Samplern, Compilations über Compilations, irgendwelche Singles. Da einen riesen Reibach gemacht hat und im Prinzip, als der Download aufkam, keine Alternative gefunden hat. Und dann musste quasi ein Konzern aus der Bay Area kommen, ein Tech-Konzern, Apple, und dieses iTunes-Portal gründen. Also der erste Online-Download-Shop ist ja von einer Tech-Firma gegründet worden und nicht von einem Major-Label, genau. Und dann vergingen wirklich viele, viele Jahre, bis dann irgendwann Streaming kam und überhaupt wieder Vergütung floss.
Ja.
Genau. Wobei natürlich auf die CD-Verkäufe drückt es schon, so ein Stream.
Ja, und also was willst du jetzt sagen, dass man früher, als man CDs verkauft hat, noch wahrscheinlich mehr Geld am Ende beim Künstler
blieb? Nee, das ist so beides, glaube ich. Also
das ist halt auch mal die Frage.
Das ist so ein bisschen die Frage. Also zum Beispiel die Kollegin Stella Sommer mit ihrer Kapelle Die Heiterkeit, die hat das zum Beispiel jetzt so gemacht. Sie hat Singles von ihrem neuen Album veröffentlicht auf Spotify.
Ja.
Und das Album kannst du aber nur kaufen und das kommt dann zu irgendeinem späteren Zeitpunkt auf Spotify.
Ah, okay. Und also erstmal gibt's das nur.
Genau, und das führt wohl dazu, dass sie mehr verkauft hat, glaube ich.
Ja.
Genau, finde ich auch fair. Absolut fair. Man muss ja auch nicht alles sofort, also kommt ja auch ein bisschen auf deine Fanbase an oder sowas, wenn das Leute sind, die wollen gern kaufen, dann kann man das, finde ich, auch gut so machen.
Aber es ist ja jetzt ein Modell, was sich nicht unbedingt durchgesetzt hat. Also sie
hat wird, sich nicht
ja,
durchgesetzt,
wird, bisher nicht, wird ja nicht die erste gewesen sein, die gesagt hat, ach, vielleicht mache ich beim Streaming einfach nicht mit.
Nee, genau, ja, ja. Das ist halt auch total schwer, weil das natürlich auch so eine eigene Kulturtechnik geworden ist, Spotify. Also das ist mittlerweile auch der Ort, wo Musik
promotet wird.
Ja, ja, und auch wo Leute neue Musik kennenlernen und so. Ja. Das ist alles, es ist, man kann sich dem halt leider nicht wirklich entziehen. Oder was heißt leider? Ist ja auch eine Chance. So.
Also, und wir müssen natürlich nicht darüber streiten, dass die Vergütung auch noch profilgenauer irgendwie stattfinden sollte und dass es da auf jeden Fall, dass es da auf jeden Fall Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Das ist ja wohl klar. In der Auswahl der Künstler, die bei dieser Doku ausgewählt wurden, fand ich etwas einseitig. Das war nur so ein bestimmter Typ von Künstlern, die ich auch mag, und da sind ja auch teilweise Freunde dabei und so.
Ja.
Aber da wäre es, glaube ich, ganz gut gewesen, wenn man mal Leute auch in dieser Runde dabei gehabt hätte, die von diesem Modell Streaming profitieren, aus dem Rap-Business oder so.
Ja,
da gibt es ja schon auch Leute, die sich ganze Eigenheime davon kaufen können.
Ja, ja. Es ist natürlich so, und da darf man sich auch nichts vormachen. Sagen wir mal, wenn man Independent-Musik macht, das ist was Stilistisches, hat aber auch was damit zu tun, vielleicht bei kleinen Labels zu sein, eher Musik für eine Szene zu machen. Independent-Künstler sind noch nie reich geworden mit Platten. Also auch die Independent- und Underground-Künstler der 80er und 90er Jahre haben mit Plattenverkäufen nicht besonders viel Geld verdient. Das ist eine Illusion.
Genau.
Das heißt, genau, wenn man quasi Spartenmusik macht,
ja,
und wir machen beide in unseren Bereichen, sind in Spartenmusik integriert und haben in unserem Leben Spartenmusik gemacht, das macht man auch, wenn man Bock auf diese Musik hat und man da zum Beispiel auch live Geld verdienen kann vielleicht oder eine Fanbase haben kann. Und da kriegt man vielleicht auch ganz andere Sachen als irgendwie nur das schnöde Geld der Klickzahlen. Das ist ja auch was ganz Tolles. Aber ich glaube, diesen Anspruch, jeder muss von seiner Musik leben können durch Plattenverkäufe, der ist auch so ein bisschen, ja, vielleicht doch ein Stück weit naiv, weil das ist nun mal nicht die Lebensrealität. Die allermeisten Leute, die ich kennengelernt habe, auch vor 20 Jahren,
ja,
haben eher nicht von ihrer Musik gelebt.
Genau. Oder
nicht, vor allen Dingen nicht von Verkäufen gelebt.
Ja, selbst wenn man in den 90er Jahren vielleicht auch wie ein Künstler wie Rocco Schamoni hat dann vielleicht sogar nochmal 20.000 Alben verkauft oder so.
Mhm.
Vielleicht auch mehr. Aber das ist auch mal die Frage, was blieb denn da eigentlich hängen? Konnte er davon leben? Weil das ist ja die Frage, kannst du von Streaming leben? Das ist so ein bisschen so der Aufhänger.
Ja.
Oh nein, können diese Künstler vom Streaming, allein können die ja gar nicht leben. Dann ist Streaming ja schlimm. Das ist halt auch ein bisschen kurz gegriffen, weil, also erstens sind das ja teilweise auch Künstler, die in dieser Runde sitzen, die durchaus von Kunst leben können.
Ja, ja? Sicher.
Und,
ich glaube, ein Großteil von denen, die
das. Ja, genau. Und auch jemand wie Rocco Schamoni, der vom Streaming jetzt nicht leben kann, konnte vielleicht auch damals nicht von Plattenverkäufen leben in den 90ern.
Romane,
aber konnte auch, genau.
Theaterregisseur.
Genau, aber ist ja aktiver Künstler, hat ja nicht aufgehört, Künstler zu sein. Nein, und
absolut nicht.
Ich würde mal sagen, der kann von der Kunst irgendwie leben.
Ich gönne das jedem, von seinen Plattenverkäufen leben zu können. Und das wäre nochmal ein Punkt, den würde ich jetzt nochmal klammern, damit das nicht ganz so gehässig rüberkommt. Natürlich sind diese 0,004 Euro, also 0,4 oder 0,3 Cent pro Stream, wenn dann in einem A-Land gestreamt wird, also wenn jetzt in Indien gestreamt wird, kriegst du weniger, ist schon verdammt wenig, wenn man das vergleicht, weil andere Streaming-Portale wie Napster oder Tidal das Dreifache und mehr zahlen. Und das macht dann, es macht nicht so einen großen Unterschied, wenn du eh nur Musik für 50 Euro streamst, bei Spotify, weil das halt super nischig ist oder sowas, dann sind es halt 50 oder 150 Euro. Das wird jetzt deinen Jahresumsatz nicht irrsinnig anheben. Aber klar, wenn ich jetzt 10.000 oder 30.000 Euro im Jahr mit Stream verdiene, dann ist das schon ein immenser Unterschied.
Ja.
Und das wäre natürlich wirklich sehr erstrebenswert, wenn man diese Pro-Stream-Bezahlung hochschraubt.
Auf jeden Fall, da bin ich auch für.
Genau.
Wäre auch zu meinem Vorteil.
Ja.
Dann könnte ich mir auch mal endlich den zweiten Kompressor hier mal zulegen.
Genau, auch ohne Peaceful Piano dann vielleicht.
Ja,
genau. Ja, genau, das ist das eine. Hast du da noch was zu? Sonst würde ich nämlich noch mal gerne über User-Centric reden.
Ganz schön
ernste Musikbusiness-Folge, die wir heute machen.
Wir werden gleich noch ein bisschen locker.
Ja,
also bleibt dran und schaltet ein und ruft natürlich immer wieder an. 555-3276. Ihr könnt live dabei sein in der Folge. Sehr gut, ja.
So ähnlich, ne? Genau. Gleich klingelt hier das Klavier. Nur nochmal einfach, also nochmal hier so ein bisschen edukativ. Was ja auch diskutiert wird, ist User-Centric-Verteilung. Also was bis jetzt passiert, ist, alles Geld kommt in einen Topf.
Ja.
Und von diesem Topf werden dann diese 0,4 Cent pro Stream weitergeleitet, ne?
Genau.
User-centric könnte bedeuten, jetzt Milchmädchenrechnung, ich bezahle 10 Euro Spotify und wenn ich nur Lambert höre den ganzen Monat, ja, egal wie viel, aber es ist nur Lambert, kriegt Lambert meine ganzen 10 Euro.
Ja, und das finde ich natürlich super.
Genau, das wären cool, nämlich sonst 4000 Streams, ne? Genau.
Das heißt auch, dass sozusagen, wenn du auf die Profile gehst, der Stream anders gewertet wird, als wenn du über irgendwelche Algorithmen Musik zugespielt bekommst, die du gar nicht gewählt hast?
Das könnte man wahrscheinlich auch irgendwie so programmieren, aber ich weiß auch gar nicht, ob dieses System gerechter wäre, weil dadurch wird natürlich bestimmte Musik auch präferiert. Also wenn ich jetzt sage, ich bin wirklich so ein Plattenkonnoisseur und ich höre so pro Monat 5 Acts aus einer bestimmten Sparte, ja, was weiß ich, sagen wir mal Impro-Noise-Musik, dann ist das für so Spezialisten-Musik deutlich besser. Das ist natürlich für so Playlist-Musik schlechter.
Ja.
Also so Musik, die so auf Durchlauf läuft, für die ist das wahrscheinlich nicht so gut. Aber es gibt da auch nichts, bisher nicht so richtig Forschung oder wüsste ich zumindest nicht. Da gibt es noch nicht so richtig Zahlen zu, was das dann machen würde. Es kann auch sein, dass alles beim Alten wäre.
Ja.
Genau.
Ja, okay. Jedenfalls die Form, wie das vorgetragen wird zu diesem doch hochinteressanten Thema, es treibt uns ja alle um, die Impros da draußen und auch alle anderen, die irgendwie im Entferntesten mit Musik zu tun haben.
Ja.
Eigentlich ein gutes Thema, aber bitte, was soll dieser ironische Ton beim Recherchieren? Es muss nicht sein, dadurch wird die Sache ja nicht irgendwie interessanter für die Leute, sondern es wird so ein bisschen leicht bekömmlicher und dadurch eigentlich eher wieder unwichtiger. Und
ja,
ist so mein Gefühl. So, ich mag das wirklich überhaupt nicht. Ich fände es natürlich auch mal schön, wenn man das Gefühl hätte, dass in diesen Leuten, die zu Musik recherchieren und Musikjournalismus betreiben, wenn das auch mal Leute wären, die so ein bisschen praktische Erfahrung haben. Mhm. Haben wir auch schon drüber geredet. Was macht das eigentlich, dass wir eigentlich immer, wenn wir interviewt werden, mit Leuten zu tun haben, die wirklich keinerlei praktische Musikerfahrung haben. Und mittlerweile ist es ja so, dass wir eigentlich die besten Interview-Podcasts eigentlich von Leuten bekommen, die halt selber auch mal Musiker waren oder Musiker sind. Irgendwie.
Ja, auf jeden Fall.
Also wir alle lieben den Reflektor-Podcast oder auch Nils Buckelberg oder so, der auch so ein bisschen da Erfahrung hat. Und so.
Ja.
Und ich finde, da eigentlich merkt man schon, dass man so ein bisschen näher rankommt an Künstler.
Auf jeden Fall. Ja. Also ich sag jetzt auch mal, bei dieser Doku, die wir gesehen haben, ich will da so ein bisschen Form und Inhalt trennen. Ich fand da so ein paar Sachen super, dass sie mal so komprimiert dargestellt worden sind. Und ich fand auch dieses Schweden-Segment irgendwie fetzig, so auch so tendenziös das auch alles ist. Aber ich hätte mir ehrlich gesagt lieber 3 Stunden dieses Gespräch an der Tafelrunde angehört.
Ja.
Oder ich hätte mir auch lieber ungekürzt das Interview mit dieser Spotify-Pressesprecherin angehört, als das irgendwie so fetzig, kumpelig aufbereitet zu haben.
Ja, genau. Da haben sie alle einmal an den Tisch gesetzt. So.
Genau.
Und es wurde eigentlich viel mehr Kamerazeit war über, wir bauen das ja alle hier auf, wie kommen sie alle rein? Und dann sagen alle einmal, wir können nicht von Spotify leben. Und das war's eigentlich.
Ja.
Ne? Vielleicht noch 1-2 Sätze dazu, aber das, was ist da eigentlich der Informationsgehalt? So, das
ist... Ja, der Informationsgesetz ist völlig richtig. Ich finde trotzdem irgendwie, ich fand diese Doku ganz gut, weil ich muss ein bisschen sagen, also haben wir jetzt ja eben gerade nochmal drüber geredet und in ein paar Folgen her schon mal diese, sagen wir, diese Grundresignation, die wir ja beide so ein bisschen teilen. Ja, Musikbusiness ist halt so und so. Das ist halt also, und ich habe mich auch so ein bisschen damit abgefunden und diese Doku hat zumindest bei mir bewirkt, dass ich wieder drüber rede mit Leuten und auch so ein bisschen denke, na, vielleicht gibt's ja dann doch noch mal andere Modelle oder Alternativen und vielleicht ist so eine Kritik an so einem Major-System und einem Spotify-System doch auch wichtig.
Absolut. Nee, ich bin auch Aktivist, was das angeht. Und
also her mit der Kohle.
Nee, erstmal her mit der Kohle. Und ich, wie gesagt, ich bin dabei bei einer größeren Recherche für ein großes internationales Blatt und gebe gern Auskunft und recherchiere damit, weil ich eigentlich auch möchte, dass das auf jeden Fall fairer wird
und
gerechter. So ist ja klar, da bin ich sofort mit dabei.
Eine Sache fällt mir da noch ein von wegen Spotify. Weißt du, wer nämlich die großen Profiteure von Spotify sind? Das sind tatsächlich die Leute mit einem großen Backkatalog. Also Backkatalog heißt, die schon viele Platten rausgebracht haben und wirklich Leute, die Hits geschrieben haben in wirklich vergangensten Jahrzehnten. Genau, das, was früher dann im Radio lief, die größten Hits aller Zeiten. Sowas wird bei Spotify natürlich auch super gestreamt. Und irgendwann kauft sich keiner mehr eine Phil Collins-Platte, weil die auch raus aus den Läden ist, wahrscheinlich.
Ja.
Aber bei Spotify laufen diese Sachen super. Das sind die großen Profiteure von Spotify, ne? Fiel mir nochmal ein dazu. Ich bin trotzdem froh, dass es diese Doku gab, weil bitte fairere Abrechnung, transparentere Abrechnung.
Genau, die können ruhig mal ihre Verträge offenlegen, da auch untereinander, ne? Also das ist ja Quatsch, dass irgendwie so eine Connie Chang irgendwie sagen kann, ja, da weiß ich auch nicht so richtig Bescheid.
Ja, genau. So, also, ist so ein bisschen schade. Es ist auch, ich finde, es ist auch irgendwie demotivierend und auch, man resigniert so ein bisschen, weil man denkt, ja toll, eigentlich wird nur ein Kacksystem mit dem nächsten Kacksystem ausgewechselt.
So ist es, ja.
Genau.
Naja, ich sehe da auf jeden Fall noch eine Chance. Da kann man auch über rechtliche Wege vielleicht tatsächlich noch rankommen. Wir werden das noch erleben.
Bist dran an der Sache.
Dass das besser wird. Ich habe das Gefühl, dass der Druck steigt.
Ja.
Bin nicht direkt, also wie gesagt, ich habe nur Auskunft gegeben über das, was ich weiß beim Freund Journalisten. Und der ist auch da dran an der Sache. Und ich glaube, dass der Druck zunehmend steigt, man irgendwann das auch auf rechtlichem Wege einfach lösen kann, eine fairere Abrechnung. Ich glaube, dass es möglich ist. Und das werden wir, glaube ich, auch noch erleben. Ja. Also ich glaube da dran. So, deswegen so zynisch, wie du es vorhin gesagt hast, sind wir gar nicht.
Nee. Also verschachert fühlt man sich schon von dem System. Es ist so doof zu sagen, aber ich finde, man wird der Sache nicht gerecht. Und es ist auch, Achtung, jetzt kommt ein schlimmes Wort, unterkomplex, immer nur zu sagen, Spotify, gib uns bitte so viel Geld, dass wir davon leben können. So einfach ist es halt nicht.
So einfach ist es auch nicht, genau.
Aber gut, haben wir, glaube ich, hast du da noch was zu? Ich glaube, wir haben es jetzt eigentlich ganz gut hingekriegt. Ich hatte tatsächlich auch ein bisschen Bammel vor dem Segment. Stand ja irgendwie an. Also, weil man sich da.
Kann sich auch in die Nesseln setzen,
meinst du? Wir
sind gar nicht so kontrovers dabei. Was mich wirklich am meisten gestört hat, ist halt dieser Funkton.
Ja, klar.
Ich meine, da bin ich ja auch der Einzige, der darauf rumhackt. Also das ist irgendwie, finde ich, keine schöne Art und Weise, über eigentlich relativ ernste Themen Recherche zu betreiben. Und man fragt sich manchmal, worum geht's denn da eigentlich so?
Weil sie
ihr eigenes Studio inszenieren, das die gar nicht haben und so. Und immer wieder ihren Namen sagen müssen und so.
Mein Bammel davor, vor dem Thema das anzupacken, war vor allen Dingen da überhaupt noch irgendwas Relevantes zuzusagen.
Ja, sonst schneiden wir alles raus. Also
falls ihr jetzt einen Schnitt gehört habt.
Genau. Können wir ja später nochmal nachhören. Was haben wir denn eigentlich letztes Mal gemacht, nachdem wir die letzte Folge aufgezeichnet haben? Da hatten wir doch einen schönen Abend, oder?
Ja, ich bin ja zum ersten Mal in Berlin gewesen letzte Woche. Mittlerweile habe ich mich ein bisschen eingelebt. Ich war schon am Reichstag, unter den Linden, Kurfürstendamen. Und letzte Woche hast du mich hier mal ausgeführt. Zum ersten Mal war ich abends unterwegs in der Neuköllner Jazzszene.
Das Jazzhopping stand an und ich war natürlich stolz wie Bolle, dass das endlich mal aufgegangen ist und ich Felix unter Beweis stellen konnte, was hier alles los ist. Denn es ist wirklich so.
Ja.
Erstmal ein onkeliges Orgentrio im Pepe Guggenheim gesehen. Das war in Ordnung. Interessant daran ist, ein Orgentrio ist ja wirklich eine der wenigen Besetzungen, die ohne Bass
zurechtkommen. Genau, weil die Orgel den Bass macht.
Ja, die Orgel macht den Bass. Da brauchen wir den Bassisten.
Das führt irgendwie dazu, dass Orgeltrios oder so Orgelmusik teilweise auch, selbst sowas wie, wie heißt der? Smith?
Dr.
Long? Nein, John Smith? Nein,
Jimmy Smith?
Nee. Jimmy Smith natürlich, genau. Jimmy Smith, der Titan der Jazzorgel. Dass das immer, auch wenn das schon sehr alte Musik ist, dass das immer so ein bisschen grooviger ist, ne? Ja. Weil man, glaube ich, dann so mit diesem Orgelfußbass, der Bass wird auch an der Jazzorgel ja oft mit den Füßen bedient, wie in der Kirchenorgel. Werden dann weniger so wilde harmonische Sachen gespielt, sondern man groovt eher so vor sich hin. Also die Orgel wurde, glaube ich, auch groß so im Hardbop und frühen Funk, so der 50er Jahre. Mhm. Ne?
Genau, haben wir uns so kurz Soul angesehen. Jazz, Wir waren nicht jetzt komplett überzeugt, aber war in Ordnung, ne? Aber wir hatten noch einiges zu tun.
Genau. Warte mal, aber können wir nochmal was ist denn an dem Orgeltrio? Hast du da irgendwie Anspieltipps? Gute Orgeltrios?
Nee, überhaupt nicht. Ich mag gerne hier diesen Larry Goldings mit Peter Bernstein und wie heißt er noch? Der Schlagzeuger. Bill Stewart. Das habe ich live gesehen, hatte ich glaube ich mal berichtet, fand ich ganz toll. Ich habe das Gefühl so, du kriegst diese Besetzung jetzt nicht wahnsinnig modern hin. Also du musst halt eine bestimmte Art und Weise von Musik damit spielen, die halt onkelig klingt. Und das kannst du halt gut oder weniger gut machen.
Ja.
Das Trio, was ich gerade genannt hatte, das hat es sehr gut hinbekommen. Das Trio im Pepe Guggenheim war so ein bisschen öde. Aber es war also vom Grundding und von der Stilistik der Musik, habe ich das Gefühl, hast du keine große Variety.
Ich möchte nochmal hinweisen auf Barbara Denderlein.
Ah, ja.
Kennst du die?
Ja, natürlich.
Also deutsche Jazz-Orgel-Titanen. Ja. Jetzt auch lange nichts mehr gehört. Aber die lange
nicht gedroppt.
Die war aber auch wirklich, glaube ich, auf vielen, so die war so in den 90ern so ein deutsches Jazz-Wunderkind. Und das ist ganz schön fetzig und auch gar nicht so onkelig,
stimmt,
was die macht. Auch richtig wildes Zeug.
Muss man sagen, ja.
Und dann habe ich aber noch ein Beispiel für super, also onkelig at its best. Orgelmusik im Jazz ist ja dann doch der deutsche Jazz-Komödiant Helge Schneider, der ja auch selber wahnsinnig schön Hammond-Orgel gespielt.
Wie hieß denn? Aber er hat dann immer früher im Trio auch immer noch...
Da gab es mal Buddy Casino. Buddy
Casino.
Nur ich glaube, Buddy Casino war der deutlich schlechtere Organist als Helge Schneider selber. Ja. Also, sorry, Buddy. Vielleicht stimmt das auch nicht. Aber was ich nämlich gesehen habe, das findet man auch bei YouTube, es gibt so einen Mitschnitt von der Jazz Baltica, wo Helge Schneider spielt mit Pete York, seinem langjährigen Schlagzeuger, und dieser deutsche Gitarrist, ich habe leider mein Handy auf Flug, Henrik Freischlader. Freischlader heißt er so. Ja. Und die spielen da auch total onkeligen Jazz. Ja. Das ist wirklich auch toll, diesen Witzbold Helge Schneider da wirklich auch, finde ich, ganz schön virtuos an der Orgel zu sehen.
Ja, das muss für die Leute, die bei Helge Schneider gespielt haben, natürlich auch immer hart sein, wenn er dann quasi übernimmt an den jeweiligen Instrumenten. Ja.
Und es besser kann.
Und es dann halt letztlich besser kann.
Ja.
Aber für mich ein großes Jazz-Vorbild.
Ja, natürlich. Absolut. Hat uns auch vielleicht irgendwie, ich weiß nicht direkt, aber indirekt hat das schon auch irgendwas... Hat einem das den Jazz schon in Kindertagen so ein bisschen näher gebracht, oder?
Ich habe die Stücke nachgespielt, auch die Jazzstücke schon. Auch Dahum zum Beispiel gibt es einfach Stücke, die sind einfach, ja, auch instrumentale Stücke. Ich habe die nachgespielt. Das war für mich war das halt einfach auch Jazz, ohne, also auch
ohne dass man wusste, dass es Jazz ist.
Ne? Ja, das wusste ich schon, doch. Ja. Aber es war, das ich habe nicht gedacht so, oh, das ist jetzt irgendwie dieser Klamauk oder so. Mhm. Trotzdem ist es natürlich dann interessant, wenn er auch ein Stück spielt wie Round Midnight oder so, dass er auf die Art und Weise, wie er Klischees bedient, dann doch immer witzig ist.
Ja.
So. Selbst wenn es instrumental interpretiert ist und er jetzt gar keine blöde, komische Stimme dazu machen muss. Das ist dann doch einfach durch die wirklich virtuose Art und Weise, mit Klischees umzugehen, auch einfach immer lustig ist.
Ja, also genau, und das macht so niedrigschwellig, ne? Das entakademisiert das auch so ein bisschen. Also das fand ich immer toll an Helge Schneider.
Ja.
Und natürlich, die etwas älteren Semester kennen natürlich den Klang der Jazzorgel von Helmut Zerlett, dem Organisten der Harald Schmidt-Show.
Ja, Helmut. Hat auch bei Marius Müller-Westernhagen in der Best-Band gespielt.
Ach, guck mal. Ja. Marius. Und genau, und die Orgel, die kennen wir natürlich auch alle vom Baseball und Eishockey.
Ja.
Wäre das ein Job für dich?
Baseball spielen oder Eishockey?
Nee, Organist im Eishockey. Da wird doch immer im Hintergrund Orgel gespielt.
Ich habe gerade einfach so gesagt, ja, stimmt.
Ja.
Aber ich höre das halt einfach heute zum ersten Mal.
Ja, wieso, wir haben doch letztes Mal auch unseren kleinen Jingle.
Ja, stimmt. Ah ja, das ist vom Eishockey?
Ja, das ist immer so. Das war immer so beim... und ich war sogar mal in einem echten Baseballspiel in einem Baseballstadion in den USA. Und da war tatsächlich Live-Orgelmusik.
Okay.
Es gibt auch irgendwo bei Instagram so einen Baseball-Organisten, der postet immer lustige Videos aus seinem Orgelkabuff.
Okay, ist kein Job für mich. Naja.
Okay.
Ja. Danach sind wir weiter in die Donau. Donau 115, was für ein guter Laden. Klingt einwandfrei und es spielte eine Band aus... Ja, Recken aus Brooklyn, ne? Also so wie ich gesagt habe, was hier los ist in Neukölln, da kommen sie rüber, spielen in den kleinen Läden. Ich habe die Namen der Protagonisten jetzt gerade nicht parat, außer den Schlagzeuger. Natürlich, Devin Gray war so ein bisschen der Held des Abends, den habe ich mir gemerkt und auch nochmal recherchiert. Der hat seine Spuren bei Ellery Eskelin und Michael Formanek verdient und hat auch mit Chris Speed eine Band. Chris Speed ist mittlerweile ja Mitglied der Neubesetzung von Bad Plus. Also, absolute Szenetypen, hat mir gut gefallen. Wir haben uns gefreut über die Bewegung des Bassisten und uns auch dazu ausgetauscht und hatten hin und wieder so ein bisschen geflüstert und wurden ausgeschst.
Ja, jetzt ist es passiert. Obwohl wir nicht auf Gästeliste waren.
Es ist tatsächlich passiert. Wir wurden angeschst.
Ja, was war denn das für Jazz? Kannst du das beschreiben? Was für eine Art Jazz wir da gehört haben?
Sehr intellektuell.
Sehr intellektuell.
Bester Sound. Also ich fand es wirklich unglaublich.
Klingt gut, der Laden, ne?
Klingt erstens gut, der Laden, aber man muss das sagen, die Protagonisten haben einfach alle einen tollen Sound gehabt. So. Sahen auch alle toll aus, gut gekleidet.
Ja, sehr gut gekleidet.
Und
auch verschiedene Characters, so ein bisschen so ein Trucker-Typ an der Gitarre. Am Schlagzeug eher unscheinbar oder so ein normaler Style.
Ja, so ein solider, treuer Schlagzeuger, aber wie gesagt, war eigentlich der Star der Band. Und der Saxophonist war so ein bisschen...
Der feine Herr,
gerne im Yoga-Zentrum unterwegs, aber hat auch ein großes Bücherbord. Hat ein großes Bücherbord.
Ja, genau. Auf jeden Fall. So ein schön weißes Hemd, genau, richtig viele Knöpfe aufgeknöpft.
Sie haben den Klassiker Dawn That Dream gespielt von Billy Strayhorn. Und er hat anstatt zu singen, vorher den Text rezitiert, ja. Und da hatten wir gedacht, das ist ja ein bisschen so, als würde man, bevor man griechischer Wein spielt, vorher einfach den Text einfach mal...
Ja, willst du das mal machen?
Ich würde gerne Dawn the Dream spielen und du rezitierst griechischer Wein. Also den Text dazu.
Also,
pass auf, aber in so einer Theatersprache.
Okay, dann muss ich das aber raussuchen, wie der Text ist. Warte kurz. Du kannst ja schon mal ein kleines Intro spielen.
Thank you.
down that dream. I dream each night. You say you love me and you hold me tight. But when I'm awake, you're out of sight. Oh, darn that dream.
Wunderschön.
Ja, und jetzt geht's weiter mit.
Jetzt könntest du griechischer Wein rezitieren.
Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. Komm, schenk mir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer denke an, wie gehen die Harmonien, dass ich immer denke an daheim. Aber so ungefähr.
Hat mir gut gefallen.
Hat mir sehr gut gefallen. Genau, und da dachte ich auch, es geht eigentlich vor allen Dingen um die Behauptung. Das ist das Tolle an Musik. Wenn man sich selber ernst nimmt dabei, dann kann man auf der Bühne auch ganze bizarre Sachen machen, die vielleicht auch so ein bisschen abgeschmackt erstmal sind.
Ja.
Oder?
Also ich würde das mit griechischem Wein, ich überlege das in mein Set aufzunehmen, ja. Inspiriert davon, weil eigentlich würde man sich sowas ja nie trauen. Auf Englisch geht natürlich immer alles.
Ja.
Also auch auf Sex kannst du ja nur auf Englisch reden.
Greek wine is like the blood of the earth. Come pour me in. And if I become really sad, then it is because I think about home.
Ja, you have to forgive me. Mir läuft schon das erste Tränen hier runter. Ich bin richtig gerührt.
Ja, genau.
Aber das ist eigentlich, das ist jetzt natürlich wieder despektierlich von uns, aber es ist eigentlich nur eine große, auch wieder eine Respektzollung, wie cool die waren.
Die waren mega cool, ja. Genau. Wir machen es ein bisschen lustig. Lässig. Aber, und wir wurden auch ausgeschst. Aber ja. Das fand ich auch so gemein, weil wir waren doch voll bei der Musik. Wir haben es doch einfach so gefeiert. Wir haben alle Solos mitbeklatscht, alles. Wir haben keinen.
Wir hatten eine Time.
Wir hatten eine Time und haben, finde ich, nicht zum Ausdruck gebracht, dass wir nicht bei der Band sind, so. Und dann haben wir uns irgendwie über die Moves des Bassisten gefreut und über den Sound und dann, als weil es nur in einem falschen Moment, einmal kurz habe ich, glaube ich, mich kurz zu dir gebeugt und habe irgendwas geflüstert und gleich,
guck mal, hör mal, alteriert.
Und da wurde man irgendwie, das ist auch so ein Distinktionsgehabe.
Ja,
die waren halt einfach ein bisschen, da war halt jemand einfach ein bisschen klüger als
wir. Ja. Was macht denn, das wollte ich dich aber gerne fragen, kannst du uns da mal einführen, du sagst ja, es ist eher intellektueller Jazz gewesen. Was sind denn so die Bausteine für so einen schlauen Jazz? Schlaumeier-Jazz. Was brauchen wir?
Na, wir hatten ein paar komplizierte Rhythmen da.
Komplizierte Rhythmen, erstmal ganz wichtige Regel.
Ja, ja.
Vier Viertel?
Auf
gar keinen Fall.
Mal, aber nicht zu viel.
Und sollte die Ausnahme sein.
Vier Viertel soll die Ausnahme sein, genau. Harmonien, die gerne Upper Structure Harmonien, würde ich sagen.
Ja. Zum Beispiel als Tonika-Akkord den Major übermäßig Akkord.
Der
wenn man halt
den sagt, macht der gar nicht.
Statt spielen wir. Hörst du so diese, wie das.
Ja.
Wir schweben da so im. Das ist ein sogenannter Gruselakkord.
Die Gruselakkorde brauchen
wir. Viele Gruselakkorde.
Chromatische Klänge in den Harmonien, natürlich immer viel Chromatik.
Wenig Tonleiter, viel Halbton, Ganzton, Chromatik, übermäßige Intervalle.
Genau, eher so Rechenkonzepte auch. Trotzdem, es war nicht unmelodiös, das darf man nicht sagen. Es war wirklich auch sehr schön.
Man hört sich da ja auch rein so ein bisschen. Das ist ja immer das Interessante, wenn du eine Musik hörst, die nur aus Gruselakkorden besteht und so aus so abstrakten Rhythmen und abstrakten Melodiestrukturen, dann hört man sich da ja auch rein nach kürzester Zeit und vermisst ja gar nicht irgendwie jetzt so was volkstümliches, einfaches, liedhaftes.
Zum griechischen Wein oder so.
Was singbares. Nein, genau. Ja. Und es lebt ja auch von so Qualität wie Sound und Zusammenspiel und Atmosphäre und so.
Ja.
Genau.
Es war herrlich.
Also Schlaumeier-Jazz haben wir da gesehen.
Schlaumeier-Jazz.
Genau.
Dann war das Set vorbei und wir dachten, ich wollte ja eigentlich dir unbedingt mal das Trickster zeigen, hatte aber im Internet überhaupt nicht gefunden, was dann am Abend los ist, weil konnte man einfach auch nicht einsehen und du hattest die geniale Idee, trotzdem einfach hinzugehen.
Ja, so wie früher.
Ja, so wie früher. Vielleicht ist da was los. So, ja. Gucken wir mal vorbei. Und tatsächlich, es war was los. Wir gehen also in diesen Hinterhof, ne, man muss sich da so reinbiegen, reinklemmen in diese kleine Öffnung, die in den Keller reinführt, da muss, man kommt ja quasi mit seinem Körper da gar nicht richtig durch.
Nee, das stimmt. Vor allem mit unseren ungelenken Trollkörpern, ja.
Und irgendwann landet man in diesem Kellerraum und bei der Bar wird dir erstmal ein Bier angeboten für einen Euro, glaube ich, ne? Quasi Sterni für
Bier einen Euro.
Bier für einen Euro. Für
Sternpanja.
Und wir hatten Glück, das letzte Set stand noch an und wie haben wir da gesehen? Ich konnte es nicht glauben. Hast du jemals schon mal so ein Konzert gesehen?
Ich habe schon so Konzerte gesehen und gab auch mal in Hamburg ein bisschen so Zeug, aber das ist wie eine kleine Zeitreise für mich jetzt gewesen. Kann natürlich auch sein, dass das alles parallel immer da war, aber das muss man sagen, wir sind durch diese Treppe runter und dann war plötzlich wieder 90er.
Es war 90er, genau.
Also Kellerraum, punkig, siffig,
stinkig,
Bian Euro, Sternburg. Und der sprichwörtliche Schweiß tropfte von der Decke und wirklich eine Ansammlung sympathischer Freaks, die da eine Time hatten.
Absolut. Und zwar die haben ja unglaublich laut gespielt.
Genau, denn was passierte? Kurz nach Ankunft war, dass drei Personen die Bühne betraten. Keyboard,
Das war eigentlich eher so Computer.
Computermusik, ich sag mal so Atari Teenage Riot lässt grüßen, Noise, Sägezahn, verzerrte Synthi-Klänge. Schlagzeug.
Ultralauter.
So immer zwischen, also es wurde dann frei improvisiert. Drei Musiker, so eine, ich würde sagen, so Schlagzeug, so eine Art so zwischen Blastbeat, Post-Hardcore, dann ein bisschen Stoner-mäßig, irgendwie sehr frei, aber trotzdem so Beats gespielt. Ja. Und dann so einen Schreihals am Mikrofon, auch Miles Davis-mäßig mit dem Rücken zum Publikum,
genau.
Wahlweise in so Pitch-Shifter-Effekte reingeschrien. Hardcore-mäßig.
Ja, und hin und wieder mal die Posaune ausgepackt.
Die Posaune oder die Taschentrompete.
Die Taschentrompete, genau. Und die hat er ähnlich behandelt wie seine Stimme eigentlich.
Genau.
Also, wurde einfach reingeschrien.
Einfach reingeschrien. Also,
durchgeschrien, eigentlich eine Stunde durchgeschrien. Schlagzeuger auch eine Stunde.
Also durchgeballert.
Durchgeballert. Man hat wirklich sowas auf die Ohren bekommen. Es war wirklich herrlich. Also man kann wirklich das Trickster nur empfehlen. Also ich habe da bisher nur eine gute Time gehabt. Die haben wirklich ganz fantastisches Booking. Es wird oft laut, es sind oft so Konzerte, drei Konzerte an einem Abend und es wird immer lauter werden.
Genau. Und das war richtig einfach Noise Improv.
Ja.
Also auch vom Feinsten dargeboten. Also mich interessiert an sowas ja auch immer so die Performance. Also das reißt mich ja mit, wenn Leute das, so ein bisschen wie bei unserem Schlaumeier Jazz, wenn man es ernst meint, dann reißt das auch mit. Sowas kann natürlich irgendwie schnell unangenehm oder peinlich sein, wenn das so ein bisschen so studentisch verklemmt dargeboten wird. Aber wenn sowas richtig reinpeitscht, sage ich mal, dann ist das ja einfach geil und mitreißend.
Ja, genau. Also da bestand eine Dringlichkeit, die auch sofort auf das Publikum übertragen wurde. Das wurde überhaupt nicht in Frage gestellt. Das hatte zu passieren.
Und man hatte den Eindruck, man war bei so einem heidnischen Ritual dabei oder sowas.
Ja, genau.
Wenn da gleich jetzt noch ein Mensch geopfert werden würde, das hätte mich jetzt nicht gewundert. Genau.
Ja.
Und auch Publikum fand ich gut. Auch nicht so nur so verklemmte Lakritzbrillen, Studenten, Schlaumeier, sondern auch so eine bunte Mischung aus so Freaks und auch eher so rockigen Leuten und so, die da alle eine Time hatten. Hat mir sehr gut gefallen.
Und dir wurde auch noch eine Bier ausgegeben von einem dänischen Bassisten.
Genau.
Ich habe vergessen, wie heißt der dann?
Es war aber nur ein Sternburg.
Das ist ein Sternburg und der hat einfach gemerkt, dass du wahrscheinlich auch ein Kollege bist.
Ja, dass ich ein Kollege bin und eine Time habe.
Eine Time hat dir einfach ein Bier in die Hand gedrückt. Der ist cool, der Typ. Der hat immer einen Cord Tweed-Anzug und bestens gegelte Haare, so eine Bill Evans-Frisur, eine große Brille.
Sieht
immer so aus.
Sah toll aus. Sah wirklich sehr.
Soll ich kurz recherchieren, wie der heißt?
Schöner Mann.
Oder ist es egal?
Ja, weiß ich nicht genau, wenn er jetzt exposed wird.
Irgendwie Sandlund oder so. Ist super Bassist.
Genau, aber das war auf jeden Fall, den Laden, den bringen wir jetzt richtig nach vorne. Das Trickster.
Das Trickster, gehen wir öfter mal noch vorbei.
Ja.
Das ist wirklich, sowas sollte es in jeder Stadt geben, denn derartigen Lärm brauchen wir.
Genau. Also das waren die Jazz-Erlebnisse. Hier Live-Recherche aus Berlin. Gut. Haben wir noch was, um diesen Podcast auf eine heitere Note enden zu lassen?
Ich fand, das war ja recht heiter jetzt, oder? Wir waren ja am Anfang recht ernst
und hatten
Bezug genommen auf die ernsten Themen im Musikbusiness.
Genau.
Jetzt war ein bisschen Freizeit.
Freizeit-Jazz-Revue.
Ja.
Freizeit, großes Thema in Berlin.
Appell nochmal an alle Jazzstudenten, ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda für diesen Podcast, ne? Das kann man schon mal sagen. Also am besten läuft's, wenn ihr einfach all euren Jazzfreunden, liebe Impros, sagt, hier joint doch die Impros und macht mit. Hört einfach zu und gibt uns 5-Sterne-Bewertung. Bisher gibt's doch keinen PayPal-Link, keine Bezahlwand, keinen OnlyFans-Account.
Genau, und ihr könnt ja sagen, ihr wart von Anfang an dabei.
Ja. Und das funktioniert wirklich am besten. Einfach den Freunden sagen, ey, ich höre immer meinen coolen Jazz.
Der ist wirklich toll. Hast du denn noch einen Jazz-Tipp, vielleicht einen kleinen Klaviertutorial für unsere?
Ich habe nicht geübt. Ich war die ganze Zeit im Studio und habe Mischen.
Eine kleine Mischung gemacht.
Ja. Deswegen habe ich einfach überhaupt nicht geübt. Das darf man natürlich den Jazzstudenten da draußen jetzt nicht erzählen.
Nee.
Normalerweise bin ich natürlich immer 9 Stunden in allen Tonarten unterwegs.
Am Instrument
in allen Tonarten unterwegs.
Ja, klar.
Und dann fange ich erst an, so ein paar Stücke zu spielen. Vorher mache ich nur Skalen.
Ja, das ist gut. Ja. Wollen wir nochmal vielleicht ein paar goldene Regeln des Showbusiness, Insider-Tipps. Hast du noch Tipps für einen Tourbetrieb?
Ach so, ja, wir hatten mal die Regel, keine Snacks bei der Tanke kaufen.
Warum?
Weil es da nur Schrott gibt.
Also einfach...
Einfach keine Snacks bei der... Es sei denn, es gibt... es gibt Double Dip.
Was ist Double Dip?
Double Dip ist diese Brausepulver. Ah. Es hat zwei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Gab es in den 80ern, glaube ich schon.
Ja.
Und da gibt es auch so ein Brausestäbchen dazu.
Ja.
Und wenn es Double Dip gibt, musst du 5 Double Dip kaufen,
ja.
4 davon selber essen und eine verschenken.
Wirklich?
Ja, ja, das war mal eine Regel. Und sonst aber keine Snacks bei der Tanke kaufen, weil es da nur Schrott gibt.
Ah.
Und deswegen morgens im Motel One, denn wir schlafen natürlich immer nur im Motel One, ja. Präsentator dieser
ja,
Folge.
Ja, natürlich schon wieder. Danke, Motel One.
Musst du ja Brötchen schmieren, ist ja klar.
Brötchen schmieren. Ja, ja. Bist du Fan des Upcaterns am Frühstück?
Schon ein bisschen, ja. Ich finde, man macht es zu selten.
Man macht es eher selten. Ich finde aber auch so richtig rentnermäßig ist doch, wenn man sich einfach so ein paar hart gekochte Eier in die Tasche steckt ja. und die so über den Tag wegknabbert.
Oh ja, das macht im Tourbus eine riesen Laune. Ja. Da freuen sich alle.
Macht gute Laune. Ja. Genau, also schnappt euch einfach nächstes Mal ein paar Eier und packt die so in eure Jackentasche oder in eure Bauchtasche.
Ja.
Und dann könnt ihr mal wie so ein Huhn ab und zu mal so ein Ei rausholen. Das ist doch eine schöne Idee. Nee, mir ist noch eine goldene Regel im Showbereich aufgefallen, nämlich auch für die Leute, die jetzt nicht Musik machen, sondern in so in den technischen Berufen drumherum unterwegs sind.
Ja.
Zum Beispiel Backliner, das sind so die Leute, die das Equipment betreuen. FOH-Mischer mischt vorne, Monitormischer mischt auf der Bühne und so. Ganz wichtig ist, wenn man so einen Job hat bei einer Band, muss man sich immer eine Spezialfertigkeit ausdenken.
Superpower.
Ja, zum Beispiel, wenn man mischt die Band, dann muss man ganz schnell sagen, ich habe hier so einen Software-Server, ich habe hier so eine ganz eigene Maschine, dann mache ich hier so eure Stimmen, die klingen dann richtig fett, das ist, weil ich hier diese Software habe und ich mache die Gitarren, mache ich richtig breit und so, dass man der Band dann so erzählt, was man da vorne am Pult macht, weil die hören es eh nicht.
Das klingt ja alles super eigentlich.
Das habe ich nämlich neulich einem Mischer gestanden, der so ein bisschen von mir einforderte, dass ich ihm vielleicht sage, dass er ein ganz besonders guter Mischer ist.
Ah, okay.
Und ich musste ihm sagen, ich hänge gern mit dir rum. Ja. Ich finde es auch toll, mit dir Soundcheck zu machen, richtig fetzig.
Ja.
Und ich habe eine Time mit dir, aber ich weiß nicht, wie es draußen klingt.
Woher sollst du auch?
Genau, weil das ist nämlich auch die traurige Wahrheit. Die Band selber, und das macht diesen Beruf natürlich ein bisschen schwierig, die Band selber weiß ja gar nicht, wie sie draußen klingt, weil sie auf der Bühne ist.
Genau,
aber sowas kann man, wenn man mischt, kann man sich solche Tricks überlegen, wenn man jetzt Backline macht.
Ja.
Zum Beispiel, sehr gute Opfer sind Gitarristen.
Ja.
Gitarristen haben ja immer so ein Effektboard, ne, wo diese kleinen Tret-Dinger draufstehen, Verzerrer, Hall und so, ne? Wenn ich jetzt Backliner wäre für dich und du wärst mein Gitarrist, weißt du, was ich als erstes machen würde? Ich würde dir dein Board nehmen und sagen, das ist ja alles krumm und schief verkabelt, das funktioniert ja nie. Dann würde ich dir ein neues Board bauen, ganz kompliziert, mit ganz vielen Extraschaltern und so Unterschleifen und Stromversorgung, dass du selber dein Board nicht verstehst.
Genau, und dass dann nur dieser eine Backliner versteht.
Und dann verstehe ich das und dann habe ich nämlich einen Job auf Lebenszeit sicher bei dir.
Ja, das ist gut, ja.
Also, erstmal dem Gitarristen ein Board bauen, was der nicht selber bedienen kann.
Ja, mir wurde auch mal so von einem Backliner ein ganz komplizierter Kabelbaum gebaut.
Ja, ja, genau.
So ein Kabel, den kein Mensch verstanden hat.
Genau.
So. Ganz mit irgendwelchen richtig. Tapes, die da dran geklebt waren und das, keine Ahnung.
Also. Extra Beschriftung, Stichwort Unterverteilung.
Ja, genau.
Das geht dann in die Unterverteilung, muss man immer sagen. Genau. Frequenzweiche.
Ja.
Splitter. Solche Begriffe sind dann immer wichtig.
Ja, ja.
Genau. Also, das wäre mein Tipp.
Und immer, man braucht immer so ein Tape auch dabei, so ein rosa Tape, am besten irgendwie farbige Tapes dabei haben.
Das ist ganz wichtig.
Ja,
genau,
ja.
Dass alles immer abgetaped ist in den allen Farben des Regenbogens.
Ja.
Das ist ganz wichtig und Leatherman immer zur Hand.
Was ist Leatherman?
Leatherman ist dieses Multifunktionswerkzeug.
Ja, das brauchen
wir. Wo dann die Techniker untereinander sagen, hast du mal ein Tool? Die nennen das Tool.
Aber das ist immer der Leatherman.
Das ist immer der Leatherman. Es gibt, glaube ich, auch einen Fake Leatherman, aber das ist dann so ein bisschen wie so das Markenprodukt und dann so. Das Gegenprodukt. Genau, das wäre meine goldene Regel für heute.
Ja, schön. Freut mich.
Nee, genau, weil das wollten wir, wir wollen ja natürlich auch, wir nennen sie jetzt ja die parasitären Berufe.
Ja, sind das die parasitären Berufe? Ich meine ja die parasitären eigentlich eher die, die sich die Taschen voll machen.
Genau.
Und das sind ja nicht ungefähr die FOHs und...
Nee, das sind unsere Freunde.
Das sind ja eigentlich eher unsere Freunde.
Das sind unsere Freunde, genau, mit denen hängen wir gerne rum. Und die Parasitären, die machen sich die Taschen voll mit. Ja, haben wir jetzt in der Netflix-Doku, also nicht in der Netflix, in der BR-Spotify-Doku
auch gesehen. Genau, also Parasitäre, sage ich mal despektierlich, dann bitte ich so alle, die quasi von oben mit abgreifen.
Ja, aber auch da meinen wir nicht so. Leute, verwechselt das nicht. Wir meinen ja nicht euch persönlich.
Nö, alle liebe Grüße an meinen Manager, ne? Also ganz tolle Arbeit
geleistet. Und Manager, ganz, ihr seid ganz toll, das würden wir ohne euch machen.
Nee, genau, ohne euch geht's nicht.
Wir meinen nur so eine bestimmte Struktur. Wo man sich immer fragt, wer ist hier eigentlich der Star?
Ja.
Und wer verdient hier eigentlich mit wem?
Ja, wer hat sich denn eigentlich zuerst das Eigenheim jetzt gekauft?
Ja, komisch. Ja. Ich habe auch teilweise Leute in meinem Umfeld, die auch, sag ich mal, die haben Eigenheime und ich habe keins, sag ich mal. Und die haben wirtschaftlich auch zu tun mit mir. Also,
ja, ist schon interessant.
Woher die das Geld immer nehmen, ne?
Ja,
Krise.
Von dir oder von mir? Aber ich lasse mir ja nicht wegnehmen, ich bin ja gewitzt.
Ja. Das sind wir alles dein Manager. Das ist immer ganz wichtig, ist als Band, auch Goldene Regel Showbusiness, immer sofort alles unterschreiben. Ganz wichtig.
So mache ich das auch.
Genau. Ja.
Ich habe blindes Vertrauen.
Eigentlich. Ganz wichtig, immer sofort alles unterschreiben.
Ja. Nö, also das, wenn du im Musikbusiness hast, du ja sowieso eigentlich nur mit sehr vertrauensvollen Leuten zu tun. Deswegen, wenn da mal so ein Papier rumfliegt, kannst du einfach prophylaktisch unterschreiben.
Einfach schon mal deinen Karl Otto oder wie sagt man drauf machen.
Den Lambert runtersetzen.
Genau. Verlagsdeal kann man gut machen mit kleinen Bands, sagt man mal. Da geht euch so viel Geld durch die Lappen, wenn ihr keinen Verlag habt. Wir machen die Abrechnung für euch und die Anmeldung.
Wie viele Verlage es auch gibt, das ist interessant. Ja. Ne? Auf einmal hat jedes kleine Indie-Label hat irgendwie einen Verlag und das ist auch mega gut aufgestellt und hat überall in den USA und Spanien irgendwelche Vertreter, mit denen sie zusammenarbeiten.
Das ist alles aber zu unseren Gunsten.
Ja.
Sagen wir mal. So, jetzt bitte, liebe, wir wollen ja auch ins Gespräch kommen mit euch, also unsere lieben Business-Kollegen, die das hier hören, jetzt schickt uns bitte empörte E-Mails, dann können wir hier richtig Stellung und Streit.
Ja, die Leute, ich meine, wir sind ja so lange im Biss, die Leute, mit denen wir arbeiten, für die gilt das ja jetzt nochmal ausdrücklich.
Natürlich nicht, und die wissen auch, was wir von ihnen halten.
Ja, genau.
So sieht's aus.
Ja.
Genau. Also, hast du noch was?
Ich habe jetzt eigentlich nichts mehr. Ich habe natürlich immer noch heiße Stories. Was machst du so? Kann man davon leben? Kurze Anekdote hatte ich mitbekommen von Mark Giuliana im Interview, ein toller Schlagzeuger aus den Vereinigten Staaten, der auch immer versucht, dieser Frage aus dem Weg zu gehen. Ne? Was machst du so und wo spielst du so und kennt man die und so? Und er versucht dann immer das Thema zu wechseln und irgendwann saß er im Taxi und meinte so, kam gerade von der Aufnahme mit der letzten Platte von David Bowie, da hat er gespielt. Und dachte so, na gut, okay, wenn der Taxifahrer jetzt fragt, dann sag ich's mal. So, und hat es dann gesagt so, ja, spiel so, weil er auch fragt, irgendwas, spielst du irgendwo, was ich kennen könnte und so. Und dann meinte er so, ja, eher nicht, also meistens so Jazz, aber jetzt kam ich gerade irgendwie haben wir eine Aufnahme mit David Bowie gemacht. Und dann meinte Taxifahrer, David Bowie, kenne ich nicht.
Tja, hey, deswegen. Es gibt auch den alten Witz, was sagt man zum Jazzmusiker? Einmal zum Flughafen, bitte. Genau. Also, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, jo, habt eine schöne sommerliche Woche und bis bald.
Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.